Ja, ich möchte euch herzlich begrüßen. Es ist fast ein Jahr her. Es war im Juni damals. Es war ein bisschen wärmer, als wir den Petrusbrief begonnen hatten. Und heute dürfen wir wieder ein bisschen fortsetzen in dieser Woche. Ich soll noch was zu mir sagen. Ich bin in Österreich aufgewachsen. Wir wohnten im Salzburger Land und ich kannte den Herrn nicht. Ich bin katholisch aufgewachsen und das war nicht das Evangelium, also jedenfalls das, was ich gehört habe in der Kirche, da hat viel gefehlt von dem wirklichen Evangelium. Und ich kam dann mit 17 Jahren zum Glauben an unserer Schule. Ich war in einer Internatsschule, da war ein Bibelkreis von Schülern, die haben die Bibel gelesen, etwa 5, die waren damals 17 oder 18 Jahre alt und ich bin da dazugestoßen. Die haben den Jakobusbrief gelesen und da saßen sie, ich kann mich noch gut erinnern, da saßen wir in dem Zimmer von einem dieser Schüler im Internat. Und wahrscheinlich war keiner gläubig oder vielleicht einer wirklich gläubig. Und sie haben gesagt, was tun wir? Und dann sagt einer, ah, wir lesen den Jakobusbrief. Und dann haben sie den Jakobusbrief gelesen, von vorne bis hinten, also alle 5 Kapitel an dem Abend. Das dauerte, also sie haben reihum gelesen, jeder ein paar Verse, so ging das dann durch. Und als wir fertig waren, ich weiß nicht, wie lange wir brauchten, vielleicht 40 Minuten oder länger, also wir haben langsam gelesen, den Jakobusbrief kann man auch in 10 Minuten durchlesen. Aber als wir fertig waren, dann war Stille, hat keiner was gesagt. Und dann sagt einer, gewaltig, den Brief müssen wir genauer lesen. Und dann aus diesem ist dann ein Kreis entstanden, sind dann mehrere geworden, mehrere Schüler. Da hatten wir dann diesen Schülerbibelkreis für 2 Jahre lang. Und in dieser Zeit kam ich zum Glauben. Allerdings, keiner von uns kannte das Evangelium so richtig klar. Einer vielleicht so halb, sein Vater war ein Pfarrer, evangelischer Pfarrer, die anderen waren alles einige evangelische und einige Katholiken. Wir waren dann etwa 20 Schüler, aber einige von uns kamen zum Glauben. Es hat bei mir recht lange gedauert, denn ich dachte immer, ich sei ja ohnehin schon Christ. Ich dachte, ich bin von Baby an Christ. Aber es war dann so, dass ich mehrere Leute kennenlernte, die Christen, die dann wirklich Christen waren. Und da habe ich dann immer so Stück für Stück etwas dazugelernt. Aber ich hatte keine klare Verkündigung. Aber was wir getan haben, ich und mein Freund, wir haben sehr viel in der Bibel gelesen. Sehr viel. Also wir kamen dann, ich denke etwa in einem Jahr, kam in etwa in einem Jahr oder so, oder in 1 bis 2 Jahren, durch die ganze Bibel. Und mehr und mehr wurde uns klar, was das Evangelium ist. Und ich bin dann, habe dann Christen kennengelernt, die 60 Kilometer entfernt waren in einer Versammlung. Dort bin ich dann immer hingefahren, am Samstagabend in die Jugendstunde, dann habe ich dort übernachtet und am Sonntagmorgen in den Gottesdienst und dann bin ich wieder heimgefahren. Da war ich dann schon ein bisschen älter, 19, da war ich schon aus der Schule heraus. Jedenfalls, es in Österreich begann damals eine kleine Erweckung und wenn ich sage von Erweckung, dann bedeutet das so 50 Christen, also das war nicht mehr. Dort. In Österreich gab es keine Gemeinden oder fast keine Gemeinden. Und heutzutage gibt es dort im Salzburger Land 20 Gemeinden und die haben auch eine Konferenz, wo sie sich treffen im Salzburger Land. Da treffen sich 1000 Leute Und die meisten sind junge Leute. Die meisten. Das ist das Erstaunliche. So 18, 20, 25 bis 30, sehr, sehr viele solche junge Menschen. Das hat mich sehr gefreut. Das ist eigentlich schon die zweite Generation dort jetzt. Denn das war damals, das war im Jahr 1977, 76, als ich zum Glauben kam. Und mittlerweile sind auch einige Jahre ins Land gegangen. Ich selber bin dann später in die Schweiz gekommen. Meine Frau ist Schweizerin. Wir haben 4 Kinder. Die Älteste, die ist aus Österreich. Die zweite ist aus Rumänien. Die dritte ist auch aus Rumänien. Und der vierte ist aus der Schweiz. Wir sind eine internationale Familie. Sie sind alles adoptierte Kinder. Mittlerweile ist meine älteste Tochter 25 und verheiratet. Der jüngste, der Luca, der ist 14 Jahre alt. Ja, und in der Schweiz habe ich den Herrn gefragt, was ich tun soll. Ich habe Theologie studiert an der STH Basel, an einer bibeltreuen Ausbildungsstätte. Aber das war schon vorher gewesen. Und als ich dann in die Schweiz kam, als wir in der Schweiz wohnten, seit 1995, da habe ich dann noch einmal ein Jahr studiert. Ich hatte 3 Jahre und dann noch ein Jahr dazu. Aber immer noch war meine Frage, Herr, was soll ich tun? Was ist dran? Ich war Lehrer gewesen an der Schule in Österreich für Englisch und Geschichte. Aber in der Schweiz war ich dann nicht mehr Lehrer. Dann habe ich geschaut, was ich tun soll. Und eben nach dem einen Jahr Theologiestudium habe ich dann eine Stelle als Nachtwächter gefunden, für eine Zeit lang. Und in der Zeit besuchte ich einen Professor, den ich von früher her kannte, das war Professor Herbert Janssen, habe ihn gefragt, was er so tut. Ich hatte einige biblische Fragen, weil ich mich beschäftigte vieles in der Bibel, was ich nicht verstand. Und dann hatte ich ihn gefragt, ob er mir einiges erklären kann. Und bei diesem Treffen habe ich ihn gefragt, was sind seine Projekte? Er war damals schon über 70 Jahre alt. Und er sagte, ich habe viele Projekte, wollen Sie mir gerne mithelfen? Und ich sagte, ja, gerne. Und er sagte, aber ich kann Ihnen kein Geld bezahlen. Sag ich brauche kein Geld, ich möchte dem Herrn dienen. Dann sagte er, ja, dann können Sie mir helfen. Und er war gerade dran, das Neue Testament zu übersetzen. Und ich durfte ihm dann ein bisschen mit ihm gemeinsam, ich habe das sehr gerne getan. Griechisch war etwas, was ich sehr liebte. Und dann durfte ich ein bisschen mit ihm gemeinsam da dran arbeiten, auch die Parallelstellen und Fußnoten und so weiter. Und so entwickelte sich eine Zusammenarbeit mit Herbert Janssen, die mittlerweile schon, ja wie lange, fast 20 Jahre, 18 Jahre. Jetzt ist Bruder Janssen fast 92, wird im Herbst 92 Jahre alt und er ist nicht mehr so stark und nicht mehr so fit. Aber es geht immer noch, er arbeitet immer noch für den Herrn und er möchte für den Herrn arbeiten, bis er stirbt. Und wir arbeiten immer noch zusammen. Er ist in Kanada und ich bin in der Schweiz und wir unterhalten uns per E-Mail. Er hat noch in seinen alten Tagen gelernt, mit einem Computer umzugehen. Damals mit 70, 72, 75 hat er angefangen, den Computer. Und ja, auf diese Weise arbeiten wir zusammen. Und er hat mich einmal mitgenommen auf eine Reise zu Geschwistern in verschiedenen Aussiedlergemeinden in Deutschland. Das war damals 1999, habe ich ihn begleitet. Und da entstanden ein paar Kontakte. Und einmal hat ein Bruder aus Frankenthal mich eingeladen und dann aus Neuwied. Und so entstanden dann Dienste, nicht nur in Aussiedlergemeinden, auch in der Schweiz. Ein Bruder fragte mich, ob ich mit ihm komme nach Rumänien. Dann waren wir etwa 25 Mal in Rumänien. Und ein anderer Bruder, den ich kannte von früher, der fragte ich, ob ich mal mitkomme in die Ukraine. Dann war ich etwa 12 Mal in der Ukraine. Und dann entstand eine Arbeit in Moldawien, weil die von der Ukraine, die wollten gerne auch in Moldawien, dass wir mal nach Moldawien kommen, ich und mein Übersetzer. Und dann war ich 8 Mal in Moldawien. Und so entstand, ja, und dieses Jahr war ich in Kasachstan. Ich dachte, so kalte Temperaturen habe ich noch nie erlebt in meinem Leben. Es war gerade Januar. Aber war sehr schön. Der Herr hat viel Gnade geschenkt. Ja, und auf diese Weise sind halt verschiedene Kontakte entstanden und auch ein Dienst. Einerseits also Literaturherstellung. Herbert Janssen und ich sind dabei, Bücher zu schreiben. Andererseits Vorträge. Ja, und jetzt bin ich hier. Ich war vorher in Blankenheim eine Woche und wir freuen uns, dass wir Gemeinschaft haben können diese Woche. Es ist so, ich möchte gerne den ersten Petrusbrief miteinander lesen, aber ich möchte aber auch frei sein für Ausflüge, thematische Ausflüge. Das heißt, wenn Sie jetzt Fragen haben oder wenn Sie meinen, der Herr führt Sie so, dass Sie auch fragen möchten, ob ich nicht zu diesem und zu jenem Thema mich äußern sollte, wir können es versuchen mit der Hilfe des Herrn. Also wir wollen frei sein, ich möchte mich deshalb nicht festlegen, dass ich den ganzen Petrusbrief fertig mache. Ich möchte ohne Stress und mit Ruhe diese Verse lesen und so wie der Herr uns hilft und führt. Also wir haben 1. Petrus Kapitel 2, der Petrusbrief ist ja ein Brief, der sehr praktisch ist, praktische Hilfen für Menschen, die unterwegs sind, unterwegs zwischen zwei Welten. Die eine Welt ist hier und die andere Welt ist dort in der Ewigkeit. Und die Christen, an die er hier schreibt, er nennt sie Fremdlinge. Also sie sind Fremde in dieser Welt, sie sind aber noch nicht ganz in der Heimat. Sie sind hier nicht mehr ganz da zu Hause und dort noch nicht ganz zu Hause. Die sind zwischen zwei Welten. Man könnte auch sagen, sie leben in beiden Welten gleichzeitig, aber in keiner ganz. Und da gibt der Apostel Petrus ganz praktische Hilfen. Petrus war ein Mann der Tat und ihm ist das praktische Leben sehr wichtig. Und deshalb diese Hilfen in Kapitel 1, wenn Sie sich erinnern können, ich weiß nicht, aber wenn nicht, macht das gar nichts, denn ich kann mich auch nicht erinnern, was vor 11 Monaten geschah. Aber wenn Sie sich den Petrusbrief im Geiste vor Augen führen, ganz am Anfang ist ein Lobpreis, Verse 3 bis Vers 12, lobt er den Gott, der uns wiedergeboren hat, zu einer lebenden Hoffnung. Und dann ab Vers 13 beginnt eine Reihe von Aufforderungen, etwa 5-mal sagt er, was sie tun sollen, in den Versen 13 bis Kapitel 2, Vers 10. Diesen Abschnitt, also da geht es um, zum Beispiel in Vers 13 sagt er, umgürtet die Lenden eures Denkens und seid nüchtern und setzt eure Hoffnung vollkommen auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Also sie sollen die Lenden umgürten und ihre Hoffnung nur auf Jesus setzen. Und dann sagt er zu ihnen, sie sollen sich nicht nach dem Schema der früheren Welt ausrichten. Vers 14, als Kinder des Gehorsams formt euch nicht nach dem Schema der früheren Lüste, sondern wie der euch rief, heilig ist, werdet auch selbst heilig. Also ein Aufruf zur Heiligung. Und das dritte, dann Vers 17, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, führt euer Leben in der Zeit, in der ihr wie Ausländer in der Fremde wohnt, in Furcht, lebt in Furcht, das heißt in Ehrfurcht. Und dann Vers 22, als solche, die ihr durch den Geist eure Seelen im Gehorchen der Wahrheit gereinigt habt, zu ungeheuchelter Bruderliebe, liebet einander. Das nächste, da geht es um die Liebe. Liebet einander. Und dann in Kapitel 2, Vers 1, legt also ab alle Schlechtigkeit und alle betrügerische List und Heucheleien und Beneidungen und alle üblen Nachreden und seid begierig wie neugeborene Kinder nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie wachset. So weit waren wir das letzte Mal gekommen, vor einem Jahr. Es geht hier, das fünfte ist, dass er sie aufruft zu einer ganz wichtigen Tätigkeit, nämlich nachdem sie alles Schlechte abgelegt haben, sollen sie sich dem Wort Gottes hinwenden, sollen begierig sein. Gott hat in uns ein Verlangen hineingelegt. Wir haben ein Verlangen nach Gott. Wir sind seine Kinder. Die Kinder, die haben ein Verlangen nach den Eltern. Die möchten gern zusammen sein mit den Eltern. Das ist normal. Und die Kinder Gottes, die haben ein Verlangen nach Gott. Und er spricht sie da an. Und sie sollen diesem Verlangen sollen sie nachgeben. Das Verlangen sollen sie nähren und sie sollen also jetzt das Wort Gottes lesen, sie sollen sich damit beschäftigen, sie sollen begierig sein nach dem Wort Gottes. Da heißt es, damit ihr wachset. Also das Ziel ist, dass sie durch das Wort Gottes wachsen. Das Ziel und Zweck dieses ganzen Aufrufes, die Bibel zu lesen, das Wort Gottes zu lesen, beziehungsweise das Wort Gottes zu hören. Das Ziel ist Wachstum. Das betrifft uns alle. Da können wir uns selber jetzt sehr viel lernen, können wir selber viel lernen davon. Wir sollen wachsen. Ja, wie wächst ein Christ? Was soll man tun, um zu wachsen? Nun, wir lesen hier, damit ihr durch sie wachset. Durch was? Durch sie. Durch die Milch des Wortes. Das heißt also, das Wachstum des Christen hat was zu tun mit der Bibel. Das ist in dem Maße, in dem ich die Bibel lese, darüber nachdenke und dass sich das irgendwie in meinem Leben verwirklicht, gibt es Wachstum. Wachstum in dem Glauben, Wachstum in der Liebe, Wachstum in der Hoffnung. Wachstum in der Erkenntnis Jesu Christi. Wir lernen Gott besser kennen. Also es geht um ein Wachstum und das geschieht durch die Bibel, durch das Wort Gottes. Und der Satan, der Feind, wird alles dran setzen, damit die Christen ja nicht viel die Bibel lesen und ja nicht viel Zeit haben, darüber nachzudenken. Das ist sein großes Anliegen. Möglichst wenig Bibel und möglichst wenig Zeit mit Gott und möglichst wenig im Gebet, dann bleiben die Christen verwundbar, dann bleiben sie schwach, dann werden sie nicht gefährlich für das Reich Gottes. Und auf diese Weise will der Feind die Welt anfüllen mit allem möglichen anderen, damit wir ja viel abgelenkt sind und nur nicht die Bibel lesen. Und das gelingt ihm recht gut. Und wir sollten da Acht geben, dass wir da nicht in diese Falle tappen, sondern dass wir einen großen Hunger entwickeln nach dem Wort Gottes und der Geschmack, der muss kultiviert werden, der muss geweckt werden, wie bei den Kindern, oder? Man gibt ihnen was zu essen und am Anfang mögen sie das noch nicht, aber später mögen sie es. Ja? Da wird ein Geschmack gebildet und so ist es auch bei uns. Die Grundvoraussetzung für dieses Wachstum lesen wir in Vers 3. Kapitel 2, Vers 3. Da sagt er, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Da geht es um Geschmack. Wir haben gerade vom Geschmack gesprochen. Die Grundvoraussetzung für das Wachsen, für das Wachstum im Glauben und in der Liebe und der Hoffnung, in der Erkenntnis, die Grundvoraussetzung für dieses Wachstum ist, dass wir den Herrn geschmeckt haben. Wenn jemand den Herrn nicht geschmeckt hat, dann ist ihm das Bibellesen schon wieder. Versammlung, schon wieder. Das ist alles so langweilig. Er hat nichts geschmeckt von dem Herrn. Er kennt den Herrn gar nicht wirklich. Wie merke ich, wie der Herr schmeckt? Nun, indem ich eine Erfahrung mit ihm mache. Ja, wie mache ich eine Erfahrung mit dem Herrn? Indem ich ihm den ersten Platz gebe in meinem Leben. Wenn der Herr Wenn ich lerne, mit dem Herrn zusammenzuarbeiten, wenn ich lerne, den Herrn an die erste Stelle zu stellen in meinem Leben, dann werde ich irgendwelche Erfahrungen machen mit ihm. Und dann wird es sehr interessant. Dann wird mein Leben ein Leben, wo ich den Herrn genießen darf. Und dann wird mein Leben ein Leben, wo ich merke, der Herr möchte mich gebrauchen in dieser Welt, für andere Menschen, für andere Christen, für andere Menschen, die den Herrn noch nicht kennen. Und dann wird die Sache sehr interessant. Ich habe vor kurzem was Interessantes erlebt, Geschwister. Wir hatten, die Kinder hatten Urlaub und die Schule hat es so eingerichtet, dass die Eltern und die Kinder alle gleichzeitig Urlaub machen sollten. In Italien in einem, bei so einem Platz, wo am Strand, aber am Strand im Frühling ist natürlich leer. Da ist ja nicht warm am Strand. Aber das war eine gute Zeit. Wir konnten dort am Strand sein und die konnten auch irgendwo schwimmen in einem geheizten Becken und so. Jedenfalls war es eine Zeit, wo die Kinder miteinander sein konnten und die Eltern, die waren frei, weil die Kinder waren ja miteinander. Das waren viele Kinder dort von der gleichen Schule und es war eine christliche Schule und es war so, da hat man am Abend, gab es immer einen Abend, wo alle freiwillig kommen durften, zu einem Abend, wo man über die Bibel spricht. Und das Interessante war, alle Kinder waren da. Alle Kinder, die haben das sehr interessant, sehr einfach, aber gut gemacht, aber für die Kinder gestaltet. Es ging um die 5 Sprachen der Liebe und es ging um Familie. Jedenfalls, es war eine gute Woche. Und ich habe mir gedacht, ich nutze die Zeit am Morgen zur körperlichen Ertüchtigung und ich gehe am Strand ein bisschen so laufen, weil ich Schwierigkeiten hatte mit meinem Rücken und ich merkte, ich muss irgendwas tun, denn sonst, wenn die Muskeln schlechter werden, dann wird der Rücken immer schlimmer. Ja. Habe was gemacht, bin da gelaufen, in der Früh um 6:30 und dann das Thema, während ich lief, beim Laufen kann man gut beten. Wenn man nicht zu schnell läuft, sondern langsam, dann kann man gut beten und mein Thema war Gehorsam. Ich habe viele in diesen Tagen nachgedacht über Gehorsam und ich habe zu dem Herrn gebetet, Herr, ich möchte lernen, dir gehorsam zu sein, dass du mich gebrauchen kannst in dieser Welt. Und als ich so betete und über Gehorsam nachdachte, dann sah ich, als ich so am Strand lief, sah ich da einen Mann gehen, der hat Muscheln gesucht am Strand. Und dann denke ich mir irgendwie, ja, vielleicht hat mich der Herr da ein bisschen so geschubst, ich weiß es nicht. Jedenfalls bin ich dann zu ihm, zu dem Mann und habe ihn gegrüßt, einen guten Morgen gewünscht und da kann man Deutsch reden in Italien, die reden alle Deutsch. Jedenfalls hat er mir dann geantwortet, ja, es ist ein schöner, sagte ich, es ist ein schöner Morgen, so still, sagt er, ja, das ist herrlich. Sagte ich, da kann man gut beten. Dann sagte er, schaut er mich an, ja, stimmt, da kann man gut beten. Und irgendwie habe ich gemerkt, es ist ein bisschen ungemütlich, aber ich habe ihm ein bisschen was gesagt und dann bin ich weitergelaufen. Und am nächsten Morgen laufe ich wieder um die gleiche Zeit und dann sehe ich wieder einen Mann und ich denke, das ist derselbe Mann. Und dann laufe ich zu ihm hin und begrüße ihn, dann merke ich, das ist ein anderer Mann. Dann habe ich ihm auch einen guten Morgen gewünscht und ihm gesagt, es ist ein schöner Tag heute und es ist so wunderbar, das ist so still. Dann sagt er, ja wirklich, das ist herrlich, das kann man genießen, sage ich. Aber da kann man auch gut beten, sagt er, ja, es gibt irgendwas Höheres, irgendwas gibt es, aber ich habe mit der Kirche Schluss gemacht, ich glaube nicht mehr an die Kirche und so weiter. Und dann kamen wir ein bisschen ins Gespräch. Und dann merkte ich, aber irgendwann wurde es immer ein bisschen ungemütlich, da habe ich gemerkt, jetzt musst du aufhören. Und dann sagte ich laufe jetzt weiter. Und dann sagt er, ja, ja, und vielleicht sehen wir uns ja wieder. Und am dritten Morgen laufe ich wieder um dieselbe Zeit und dann sehe ich den Mann wieder und laufe zu ihm und wünsche ihm nochmal einen guten Morgen. Und dann rede ich ein bisschen so über die Muscheln oder über irgendwas und dann sehe ich, dann kommt seine Frau. Und dann sagt er zu seiner Frau, schau, das ist der Bibellehrer. Also ich habe ihm erzählt, ich bin Bibellehrer. Ja. Das ist der Bibellehrer, hat er gesagt. Dann kommt die Frau her und redet mit mir. Und der Mann sagt dann, ah, ich gehe inzwischen. Also da habe ich gemerkt, den Mann interessiert das nicht. Aber die Frau wollte sprechen. Und dann rede ich ein bisschen, es war eine ältere Frau, etwa, ich weiß nicht, 70 Jahre alt vielleicht so. Und dann reden wir so. Irgendwie kam ich auf das Thema Sünde und Vergebung und dann merke ich, wie die Frau zu weinen beginnt. Und dann merke ich, die hat große Probleme. Und da habe ich sie ihr Mut gemacht, die Bibel zu lesen und sich an den Herrn Jesus zu wenden. Ich habe gesagt, sie muss den Namen des Herrn Jesus anrufen, um gerettet zu werden und so weiter. Und dann gehen wir so und dann merke ich, die Zeit ist schon knapp gewesen und sie musste auch irgendwo hin. Und dann sage ich, wissen Sie was, ich bete jetzt für Sie. Und da bin ich dort am Strand stehen geblieben und habe für Sie gebetet. Und als ich fertig war, strahlt die Frau mich an und umarmt mich. Ich habe gar nicht gewusst, wie mir geschieht, ja. Und bedankt sich so herzlich. Und dann habe ich ihr Mut gemacht, sie soll ihre Bibel lesen. Und sie hat gesagt, sie wollte eigentlich gestern nach Hause fahren. Aber aus irgendeinem Grund ist sie noch geblieben, einen Tag länger. Und jetzt auf diese Weise hat der Herr das so geführt, dass man ihr helfen konnte, ein bisschen, damit sie den Weg des Herrn Jesus findet. Und da hat sie erzählt, sie hat sogar eine Tochter, die irgendwie mit irgendwas Gläubigem in Kontakt ist. Das war ihr alles nicht fremd, was ich ihr gesagt habe. So hat der Herr das geführt. Ich hätte niemals mit solchen Leuten am Strand geredet, denn ich tue mir so schwer, fremde Leute anzusprechen. Das ist nicht meine Art. Ich tue mir leichter zu predigen, als am Strand Leute anzusprechen, ob sie an den Herrn Jesus glauben. Ja? Aber der Herr hat das so geführt und der Herr... Da habe ich gemerkt, Mensch, wie viele Menschen sind hier am Strand, die vielleicht genauso große Probleme haben. Und die bräuchten nur jemanden, der sie anspricht und ihnen fragt, vielleicht einen guten Morgen wünscht und ihnen fragt, ob sie auch beten. Es braucht manchmal einfach so ein klein wenig an Anregung. Und der Herr schenkt dann, dass wir etwas weitergeben können. Aber ich sage Ihnen eins, ich habe Gott besser kennengelernt. Ich habe eine Erfahrung gemacht mit Gott und habe ihn jetzt besser kennengelernt. Nur durch so eine kleine Sache. Also, wie wachsen wir? Indem wir eine Erfahrung machen oder indem wir wissen, wie der Herr schmeckt. Das ist die Grundvoraussetzung zum Wachsen. Und wie merken wir, wie er schmeckt? Indem wir eine Erfahrung machen mit ihm. Und wie machen wir Erfahrungen mit ihm? Indem wir ihm den ersten Platz geben im Leben. Und das ist die Grundbedingung dafür, dass wir auch weiterhin eine Begierde entwickeln für das Wort Gottes. Wir müssen was schmecken. Und wir dürfen auch so beten. Herr, sammle mir die Spucke im Mund. Mach es mir schmackhaft. Und der Herr kann das erhören, wenn wir die Bibel lesen. Bitte beten Sie nicht, Herr, sprich zu mir, sondern beten Sie, Herr, mach mir die Augen auf, wie schmackhaft du bist. Lass mich erkennen die wunderbaren Dinge an deinem Gesetz. Wenn ich die Bibel so lese, dass ich nicht zum Herrn hingeführt werde, dann ist irgendwas nicht richtig mit meinem Bibellesen. Ich muss schauen, dass ich meine Bibel lese und dass meine Liebe wächst. Natürlich wird nicht jedes Bibellesen eine gewaltig große Entdeckung sein. Aber dieses Beständige ins Wort gehen, darauf kommt es an. Wir essen jeden Morgen oder jeden Mittag und jeden Abend. Aber wir vergessen manchmal, was wir gegessen haben. Aber eins wissen wir sind satt geworden. Und manchmal kann es sein, dass wir vergessen, was habe ich jetzt genau gelesen, heute oder gestern Morgen. Das kann sein, dass wir das vergessen. Aber wir sind satt geworden. Und es geht um das Beständige. Wir haben dennoch was gelernt. Oder der Herr hat uns erinnert an etwas, was wir schon wussten. Aber es ist wieder lebendig geworden. Und so brauchen wir ein ständiges neu ausgerichtet werden auf den Herrn. Der Herr ist beständig in mir und um mich herum am Werk. Der Herr ist beständig am Wirken. Und es ist wichtig für mich, dass ich mir dessen bewusst werde. Jede Begegnung, jede, jede Sache, die ich tue, ob es in der Arbeit ist oder zu Hause oder in der Freizeit, wenn ich irgendwelche, was ich erlebe, was ich tue, der Herr ist gegenwärtig und möchte mich etwas lehren. Und ich muss lernen, die Gegenwart des Herrn mir zu realisieren, zu verwirklichen. Ich muss lernen, dass ich auf ihn konzentriert bin und im Bewusstsein seiner Gegenwart wandle. Und ich muss mich jeden Tag neu ausrichten auf ihn. Das ist wie bei dem Radio, die alten Autoradio. Kennen Sie die alten Autoradio? Man fährt irgendwo hin und man muss schon wieder drehen, damit man den Sender richtig einstellt. Genauso ist es im Geistlichen. Ich muss immer wieder den Sender richtig einstellen, dass ich auf Empfang bin mit Gott. Weiter, Vers 4, der Vorgang dieses Wachstums. Was haben wir zu tun? Im Vers 4 sagt er, ihr kommt ja zu ihm hin, oder wenn ihr zu ihm hinkommt, Vers 4, zu ihm hinkommend, zu einem lebenden Stein, von Menschen abgelehnt und verworfen, ja, aber bei Gott erwählt, kostbar, werdet auch ihr selbst als lebende Steine gebaut. Etwas müssen wir tun und etwas tut Gott. Wir kommen zu ihm hin, sagt er. Petrus sagt, ihr müsst einfach zu ihm kommen. Wie oft? Immer wieder kommen. Beständig in seiner Gegenwart. Das Wort im Griechischen heißt kommend. Das ist ein Mittelwort der Gegenwart und bedeutet ständig kommend, immer wieder kommend. Ganz zu ihm hin, heißt das Wort hier. Ganz zu ihm hinkommend. Und wie kommen wir? Nun, gemäß Vers 6 kommen wir im Glauben. Vers 6, weswegen in der Schrift steht, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen erwählten, kostbaren, und der an ihn glaubt, der wird keineswegs zu Schanden werden. Ich muss im Glauben kommen. Ich muss vertrauen. Und da muss ich sprechen mit ihm, da muss ich nachdenken, mich prägen lassen. Beten heißt, dass ich abhängig bin von ihm. Beten heißt, dass ich nachdenke. Oft ist es so, ich habe das bei mir entdeckt, liebe Geschwister. Ich habe entdeckt, dass ich bete und vor lauter Beten bin ich mit meinen Gedanken woanders. Kennen Sie das? Ich bete Dinge, die ich schon so oft gebetet habe, und vor lauter oft Beten sind meine Gedanken weggewandert. Mit dem Mund habe ich es noch gebetet. Mit den Gedanken nicht mehr. Da habe ich gesagt, Herr, bitte verzeih mir, jetzt habe ich eine Dummheit gemacht. Ich habe mit dir gesprochen und gar nicht geachtet, was ich spreche. Da möchte ich lieber weniger sprechen, aber denken. Mit den Gedanken dabei sein. Zu ihm kommen, flehen, beten, das ist ein von Abhängigkeit gekennzeichnetes Bitten. Er ist ein lebendiger Stein. Ja, die Menschen haben ihn verworfen, für unbrauchbar erklärt, aber Gott hat ihn als kostbar, als auserwählt, also als lieb, als wertvoll eingeschätzt. Gott weiß, wie sehr der Herr Jesus zu schätzen ist. Weiß ich das auch? Ist mir das auch bewusst? Also ich muss kommen. Was macht Gott? Vers 5. Auch dabei werdet auch ihr selbst als lebende Steine aufgebaut. Ich komme ständig. Ich komme immer wieder. Und er baut mich auf. Ich werde gebaut. Gott baut uns. Gott baut ein Haus aus lebendigen Steinen. Und dieses Haus wächst. Und ich werde gebaut. Wenn wir gebaut werden wollen, dann müssen wir nachdenken. Müssen wir kommen, müssen wir beten. Und der Herr tut, er baut mich, er gestaltet mich um in sein Bild. In welche Richtung das Haus gebaut wird, das bestimmt der Eckstein. Jesus wird hier als Eckstein dargestellt, er ist ein Eckstein. Der Eckstein, der gibt die Richtung an, wohin man baut. In welche Richtung geht das Haus? Die Ecken, die sind vorgegeben durch den Stein. An der Ecke sind die Richtungen vorgegeben durch den Stein. So gibt der Herr die Richtlinien an. Und was ist das Ergebnis des Wachstums? Ein Haus, Ein geistliches Haus. Ihr werdet gebaut, da sagt er, ein geistliches Haus, eine heilige Priesterschaft, um darzubringen geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Wir sind das Haus schon und wir werden das Haus weiter. Gott ist schon, wir sind schon seine Wohnung und wir werden noch mehr seine Wohnung. Das Haus wird größer. Gott wohnt in jedem wiedergeborenen Christen, in allen, als Gesamtheit und in jedem Einzelnen wohnt er. Und dieses Haus wird weiterhin gebaut. Gott wohnt nicht in einem Haus, das mit Menschenhänden erbaut wurde. Wir haben hier schöne Kirchen, auch hier, oder? Wunderschöne Kirche, aber Gott wohnt nicht in diesem Haus. Gott wohnt in den Gläubigen. Und wenn die Gläubigen zusammen sind, dann ist er in besonderer Weise gegenwärtig. Aber in den Steinen ist er nicht gegenwärtig. Wenn wir rausgehen, dann ist das Haus leer. Dann ist es kein besonderes Haus. Ja, für uns ist es besonders, weil wir uns da versammeln. Aber an und für sich ist das nicht das Haus Gottes. An und für sich ist das ein Versammlungssaal. Aber, oder ein Bethaus von mir aus, ja. Aber es ist nicht das Haus Gottes. Das Haus Gottes sind Menschen. Das Haus Gottes sind wir. Als Gesamtheit. Das zweite, eine heilige Priesterschaft. Priester sind Mittler zwischen Gott und Menschen. Und die Israeliten, die sollten ursprünglich alle einen direkten Zugang zu Gott haben. In 2. Mose, Kapitel 19, Vers 4, lesen wir, 2. Mose, Kapitel 19, Vers 4, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen habe, und euch zu mir gebracht habe. Vers 5. Und nun, wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören werdet und meinen Bund halten werdet, so sollt ihr mein Eigentum sein aus allen Völkern, denn die ganze Erde gehört mir, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein und eine heilige Nation. Das sind die Worte, die du zu den Kindern Israel reden sollst. Gott hat ursprünglich gedacht, hat das so eingerichtet, dass das ganze Volk Israel sollten alles Könige sein und alle Priester. Alle Israeliten, Könige, alle Israeliten, Priester. Also ein Königreich von Priestern. Sie sollten alle direkten Zugang zu Gott haben. Leider ist es dann durch die Sünde nicht so geworden. Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht. Und dann hat Gott gesagt, wer gehört noch zum Herrn? Wer ist für den Herrn? Dann kamen die Leviten zum Mose. Dann hat Gott gesagt, okay, ihr führt jetzt das Gericht aus. Dann haben sie das Gericht ausgeführt, sie waren treu. Und dann hat er gesagt, weil sie das getan haben, die Leviten, sollen die Leviten die Aufgabe haben, Priester zu sein. Die sollen das Zelt Gottes tragen und aus den Leviten aus dem Stamme Aaron, aus der Familie, aus der Sippe Aarons, sollen die sein, die herzutreten dürfen ins Haus Gottes, die Priester. Also so war eine heilige Priesterschaft, war nur einige Israeliten waren Priester. Und nur einige durften so eng bei dem Haus Gottes arbeiten und in der Stiftshütte sein und um die Stiftshütte herum sein. Aber im Neuen Testament, da ist jeder ein Priester, da darf jeder Zugang haben zu Gott. Und er sagt hier, eine heilige Priesterschaft. Was ist ein Priester? Ein Priester hat zwei Aufgaben. Einerseits ist ein Priester einer, der das Volk vor Gott vertritt, also der Priester, der tritt zu Gott hin und hinter seinem Rücken ist das Volk und er ist der Mittler zwischen dem Volk und Gott und er vertritt das Volk vor Gott, er steht stellvertretend für das Volk, steht er vor Gott und leistet Fürbitte, bringt Opfer dar für das Volk. Und das Zweite, ein Priester vertritt Gott vor dem Volk. Dann wendet er sich um, der Priester, und spricht zum Volk und verkündet das Wort Gottes. In Maleachi Kapitel 2 lesen wir, das Gesetz des Herrn soll von des Priesters Lippen ausgehen und dem Volk gelehrt werden. Der Priester hatte den Auftrag, das Volk zu lehren. Also der Priester vertritt das Volk vor Gott und er vertritt Gott vor dem Volk. Er belehrt es. Einerseits tut er Fürbitte und andererseits ist er der Lehrer des Volkes. Aber im Neuen Testament ist jeder ein Priester. Das heißt, jeder darf direkt zu Gott gehen und für die Geschwister beten und jeder darf den anderen was weitergeben vom Volk Gottes. Jeder Gläubige, und ich hoffe, das wird auch getan, jeder, auch die Frauen, jeder darf den anderen was weitergeben. Nicht in der Predigt, nicht die Frauen dürfen predigen in der Versammlung, aber dennoch gibt es Gelegenheiten, wo die Frauen was weitergeben. Oder wo die Männer was weitergeben. Oder wo man untereinander was weitergibt. Es gibt ganz, ganz viele Gelegenheiten, wo wir das Wort Gottes weitergeben können. Und unseren Kindern geben wir das Wort weiter. Und wir treffen uns dort und dort und wir schreiben uns Briefe und wir telefonieren und überall geben wir das Wort Gottes weiter und ermutigen uns. So haben wir einen Priesterdienst. Das ist das Ergebnis des Wachstums. Also wenn wir wachsen, wir werden ein geistliches Haus und wir werden eine heilige Priesterschaft, die Aufgabe haben, vor Gott zu treten und für die anderen zu beten und vor das Volk zu treten und den anderen das Wort Gottes weiterzugeben. Und wie heißt es da weiter im Text? Vers 5, eine heilige Priesterschaft, um darzubringen geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Das heißt, geistliche Opfer, die Gott gut schmecken. Was heißt das? Angenehm, wenn wir beim Essen sitzen und man wird gefragt, ist es angenehm warm, ist es angenehm gut? Ja, es schmeckt gut, ist angenehm. Es ist wohlgefällig, ja, es ist wohlgefällig. Und das Wort wird hier verwendet. Das Opfer ist Gott wohlgefällig. Das heißt, er hat Freude daran. Was schmeckt denn so gut an dem Opfer? Was schmeckt so gut an dem Opfer der Priester? Im Alten Testament waren das Tieropfer. Die haben dem Herrn, das waren ja nur Schatten auf Christus. Gott selber hat keine Freude an Blutopfer von Tieren. Aber in der damaligen Zeit, im Alten Testament, hat er das angenommen als Opfer. Aber im Neuen Testament bringen wir ihm geistliche Opfer dar, die Gott angenehm sind. Was ist dann so angenehm an dem Dank, an dem Lob, an dem Geben? Wissen Sie, was so angenehm ist? Das ist so angenehm durch Jesus Christus, weil wir im Namen von Jesus Christus Priester sind, weil wir im Namen von Jesus Christus unsere Opfer bringen. Die Opfer sind nicht angenehm, einfach weil wir gute Menschen sind. Wir sind keine guten Menschen. Die Opfer sind angenehm, weil Jesus Christus uns angenehm gemacht hat vor Gott. Das ist das, was Gott so gut schmeckt. Der Herr Jesus schmeckt ihm. Und wenn er in uns was wirken kann, wenn der Herr Jesus uns gebraucht und wenn wir dann etwas vom Herrn Jesus weitergeben, etwas, was der Herr Jesus gewirkt hat, zum Beispiel, dass wir dankbar werden. Wer hat denn das gewirkt, dass wir dankbar sind? Der Herr Jesus. Wer hat denn das gewirkt, dass ein Lob aus unserem Munde kommt? Der Herr Jesus. Und das alles ist Gott angenehm durch Jesus Christus. Und Gott hat eine große Freude an seinem Sohn Jesus Christus. Das schmeckt ihm. Der Hohepriester trug die Israeliten doppelt. Der trug sie auf den Schultern. Da hatte zwei Platten gehabt und da standen da sechs Namen der Israeliten, die Namen der sechs Stämme und da die Namen der anderen sechs Stämme. Und dann hatte er auf der Brust einen Leibrock. Und da war so eine Platte, eine Brustplatte, das Ephod, und da drauf waren 12 Steine. Und auf jeder Stein stand für einen der Stämme Israels. So trug der Hohepriester das Volk auf seinen Schultern und auf seiner Brust vor Gott. Die Schulter, das ist der Ort der Kraft. Dort hat man ganz besonders viel Kraft. Da trägt man die Last. Und die Brust ist der Ort der Gefühle. Die Mutter drückt das Kind an die Brust, Das ist ein Ort, wo herzliche Liebe ausgeübt oder gezeigt wird. Ja? Man umarmt einander und drückt an die Brust. Das ist da ist Herzlichkeit. Ja? Und was macht der Hohepriester? Der trägt das Volk Gottes mit Herzlichkeit und mit seiner Kraft. Und so ist der Herr Jesus, unser großer Hohepriester. Er trägt uns, aber wir selber dürfen auch jetzt das tun. Wir dürfen auch jetzt einander die Lasten tragen und einander tragen. Die Stärkeren sollen die Schwachheiten der Schwachen tragen. Und die Liebe wird ausgeübt. Herzlichkeit wird ausgeübt. Also das ist eine wunderschöne Sache mit dem Priestertum. Aber wir müssen weiter, sonst... Ja, dann Vers 6. Was ist die Motivation? Was sind die Beweggründe dafür, dass wir begierig sind? Wir sollen ja begierig sein, sagt er. Seid begierig nach der lauteren Milch. Und dann sagt er in Vers 6, darum ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen erwählten, kostbaren, und der, der auf ihn vertraut, wird auf keinen Fall zu Schanden werden. Euch also ist er der Kostbare. Er sagt, dieser Stein, den die Israeliten verworfen haben, dieser Stein ist euch so kostbar. Euch, den Glaubenden. Was motiviert uns? Dass wir geschmeckt haben, wie kostbar er ist, dass wir geschmeckt haben, wie gut er schmeckt, wie gut er ist, wie wertvoll er ist. Für die anderen ist er verwerflich, die merken nicht, wie wertvoll er ist. Es ist wie wenn einer ein Goldstück findet und er weiß nicht, was ein Goldstück ist und wirft es wieder weg. So kommt einem das vor. Aber wir wissen, wie kostbar das ist. Den Ungehorsamen ist der Stein, den die Bauleute verwarfen, dieser wurde zum Hauptstein der Ecke und ein Stein des Anstoßens und Stolperns, ein Fels des Ärgernisses und Strauchelns. Also ihnen ist er nichts wert. Aber euch, aber uns ist er kostbar. Sie stoßen sich am Wort, sie stolpern, wozu sie auch bestimmt wurden. Also sie sind daran bestimmt, es ist nicht so, dass sie bestimmt sind, dass sie ihn nicht mögen. Nein, es ist bestimmt, dass diejenigen, die ihn als ein Ärgernis achten und die ihn nicht wert achten, dass die fallen werden. Sie werden stolpern und fallen. Aber uns, was ist mit uns? Was motiviert uns denn? Was motiviert uns für diesen Herrn? Vers 9. Es motiviert uns das, was wir dem Herrn sind. Vers 9. Ihr aber seid ein erwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Volksgemeinschaft zum Eigentum. Hier sind vier Dinge erwähnt, was wir dem Herrn sind. Und es ist gut, wenn man darüber nachdenkt, es ist gut, wenn man sich Zeit nimmt, einfach mal das wirken zu lassen. Wir sind dem Herrn ein erwähltes Geschlecht, das heißt ein Volk, das er höchst wertvoll erachtet. Erwählt ist ein Ausdruck der Liebe und bedeutet wertvoll. Meine Frau ist meine Erwählte, das heißt, sie ist wertvoll für mich. Das sind alles Ausdrücke, die für Israel verwendet wurden im Alten Testament. Aber jetzt werden sie für alle Gläubigen verwendet, diese Ausdrücke. Wir sind eine königliche Priesterschaft, also gleichzeitig Priester und Könige. Wir sind ein heiliges Volk. Das ist auch ein Begriff, der für das Volk Israel verwendet wurde. Aber jetzt wird er für alle Gläubigen verwendet. Petrus wendet diese Begriffe alle für die ganze Gemeinde Jesu. Wir sind jetzt Gott zugeordnet. Heilig heißt Gott zugeordnet. Und dazu muss man sauber sein. Deshalb muss man auch gereinigt sein. Durch das Blut Jesu Christi sind wir heilig gemacht. Und jetzt sind wir ein heiliges Volk, das Gott gehört, Gott gewidmet. Wir sind auf seiner Seite und nicht nur auf seiner Seite, sondern wir sind für ihn da, heißt das. Bei uns steht bei jedem auf der Stirn geschrieben, heilig dem Herrn. Das, was früher nur der hohe Priester durfte, einen Stirnband tragen, wo drauf steht, heilig dem Herrn. Das darf jeder Christ. In der Offenbarung steht das geschrieben. Sie werden seinen Namen an ihre Stirne geschrieben tragen. Heilig dem Herrn. Dem Namen des Vaters werden sie an ihre Stirne geschrieben haben. Das heißt, sie gehören dem Vater. Sie sind ihm zugeordnet. Es ist wichtig, dass wir uns so als solche erkennen. Und dann eine Volksgemeinschaft zum Eigentum. Also ein Volk, das ihm gehört. Dieser Gedanke, dass wir ihm gehören, dass wir sein Eigentum sind, das sollte uns ein Leben lang beschäftigen. Ich weiß, man vergisst das so leicht. Man sagt, ja, der Herr ist mein Herr. Wirklich? Gehöre ich ihm wirklich? Wenn ich ihm gehöre, dann muss ich mich aber auch so verstehen. Herr, ich gehöre dir. Ich stehe morgen auf und sage zu ihm, oder wir stehen am Morgen auf und sagen zu ihm, Herr, dieser Tag gehört dir und ich bin ganz für dich da. Es gibt Dinge, die sowieso schon geplant sind, die Arbeit und die Küche und was weiß ich. Es gibt verschiedene Dinge, die schon geplant sind, aber das wird jetzt alles für den Herrn getan und die Freizeit dazwischen auch und alles und jede Beziehung und jede Begegnung. Der Herr ist ständig um mich herum am Wirken. Der Herr ist ständig in mir am Wirken und ich gehöre ihm. Das sind Dinge, die wir alle wissen, aber sie sind uns oft zu wenig bewusst und es ist gut, wenn wir uns da einfach zurücklehnen und uns ganz fest das darüber nachdenken und das ins Bewusstsein sinken lassen. Herr, ich bin dein Eigentum. Die dritte Motivation für die Aufgabe, also die erste Motivation ist das, was er für uns getan hat, die zweite Motivation, was wir ihm sind und die dritte ist die herrliche, erhabene Aufgabe, die wir haben. Vers 9 in der Mitte. Wir sind das, um kund werden zu lassen, die Tugenden dessen, um kund werden zu lassen, seine Tugenden, dessen, der uns gerufen hat, von der Finsternis in sein wunderbares Licht. Was heißt das? Das heißt, wir verkündigen seine rühmenswerten Qualitäten. Wir verkündigen seinen rühmenswerten Charakter. Wir verkündigen seine rühmenswerten Taten. Der Herr ist rühmenswert. Und wie verkündigt man seine Tugend? Naja, eine Tugend, die verkündigt man nicht nur über den Mund. Das verkündigt man wahrscheinlich noch mehr über den Charakter, über die Bewegung, über die Haltung, über das Verhalten, über die Art und Weise, wie sehr man ihn liebt, über die Freundlichkeit, wie sehr wir ihn schätzen. Wir lassen uns verändern und dadurch, dass wir uns verändern lassen, sehen andere Menschen seine Tugenden, seinen Charakter. An uns sehen sie seinen Charakter. Also wir lassen kund werden die Tugenden dessen, der uns gerufen hat von der Finsternis zum Licht. Von der Finsternis zum Licht, so weit weg waren wir. In der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht hat er uns gerufen. So herrlich, in eine so herrliche Nähe hat er uns gerufen. In den letzten Tagen haben wir viel Wechsel gehabt von Finsternis und Licht, oder? Ich meine am Tag. Da kommt eine schwarze Wolke, dann wird es kalt und windig und dann kommt wieder der blaue Himmel. Die nächsten 5 Minuten oder 10 oder 20, dann denkst du, das ist der wärmste, herrlichste, wunderbarste Tag, wenn die Sonne hat noch Kraft zum Scheinen und dann kommt plötzlich in den nächsten 5 Minuten ist wieder alles dunkel, dann sieht man den Wechsel. Ich fand heute ein paar Minuten am Tag, da war es so schön, da bin ich hinausgesprungen in die Natur und habe gebetet und habe gesagt, Herr, deine Natur ist so schön. Und im nächsten Moment war wieder Regen da, aber der Herr hat dazwischen gezeigt, wie schön es ist. Und jetzt sieht man an diesem Wechsel, das ist nur ein kleines Abbild von dem, wie es in der Ewigkeit ist. Der Herr hat uns aus dieser furchtbaren Finsternis der Sünde gerufen zu seinem wunderbaren Licht. In seiner Gegenwart ist Licht. Das ist hell, das ist warm. Er machte uns von einem Nichtvolk zu einem Gottesvolk, Vers 10, die ihr einst ein Nichtvolk wart, nun aber Gottesvolk seid. Das ist ein Bezug aus Hosea, dort ist es auf Israel bezogen. Die Israeliten wurden durch ihre Sünde zu einem Nichtvolk. Und er sagt hier, ihr seid von einem Nichtvolk zu einem Gottesvolk geworden. Ihr wart weg, ihr wart ferne, ihr wart nicht sein Volk, jetzt seid ihr sein Volk geworden. Und weiter, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, nun aber Barmherzigkeit empfinget. Das ist auch aus Hosea. Sie waren nicht diejenigen, die nicht Barmherzigkeit hatten. Und jetzt hat Gott sich erbarmt. Und sie sind jetzt Gegenstand seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit. Durch den Glauben sind wir zu solchen Gegenstand der Barmherzigkeit geworden. Ja, mit diesem Gedanken wollen wir schließen. Barmherzigkeit Gottes. Eigentlich ist es alles Barmherzigkeit. Es gibt Männer Gottes, die am Ende, die dem Herrn viel gedient haben, die am Ende ihres Lebens festgestellt haben und gesagt haben, wenn man sie gefragt hat, wie war das so gewaltig, was ihr alles geleistet habt, dann sagen sie, nein, das war alles Gnade. Das war alles Barmherzigkeit. Und das ist wirklich so. Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Aber was sagt er dann? Aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Nicht ich, es war die Gnade. Es ist alles Gnade. Jedes, was wir für den Herrn tun dürfen, ist Gnade. Jeder Dienst oder jeder Dienst, den wir nicht tun können, es ist überhaupt alles Gnade. Nur eins haben wir verdient, die Hölle. Das haben wir verdient. Wenn es nach Verdienst geht, dann haben wir alle die Hölle verdient. Wie hast du das gemacht? Haben wir einen Baptistenprediger in Rumänien gefragt. Seine Kinder waren alle gläubig und alle dienten dem Herrn und brennen für den. Wie hast du das gemacht? Wisst ihr, was er geantwortet hat? Alles Gnade. Alles Gnade. Wenn ein Reichsgottesarbeiter müde wird, sollte er sich Zeit nehmen und über die Barmherzigkeit Gottes nachdenken. Dann kriegt man wieder die richtige Perspektive. Ich hab einen Mann kennengelernt, der hat mir gesagt, ich habe jetzt 20 Jahre für den Herrn gearbeitet. So, jetzt ist Schluss. Jetzt lebe ich für mich. Ich dachte, ich höre nicht recht. Der hat überhaupt nichts verstanden, der Mann. Der hat nichts verstanden. Wahrscheinlich hat er die 20 Jahre vergebens gearbeitet. Nichts verstanden. Unser Herr ist doch kein Sklaventreiber. Unser Herr hat sein Leben hingegeben für mich, für uns. Wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Das ist unser Herr. Wenn wir uns das vor Augen führen, das befreit uns vor dem Zwang, etwas leisten zu müssen. Wir müssen nichts leisten. Wir leben jeden Tag aus seiner Barmherzigkeit. Aus seiner Fülle haben wir geschöpft, Gnade um Gnade, sagt Johannes. Der hat es verstanden. Also wenn unser Programm recht voll ist, dann dürfen wir uns zurücklehnen und danken, dass wir nicht einen fordernden Sklaventreiber haben, sondern einen mitfühlenden Vater. Gott der Barmherzigkeit. Gott ist nicht ein fordernder Gott. In unserer Gesellschaft ist alles auf Leistung, Leistung, Leistung. Manche Gläubige denken auch so. Ich habe Gläubige kennengelernt, die sagen, was habe ich heute geleistet? Eine Frau sagt mir, was habe ich heute geleistet? Ich habe nichts getan, sagt sie. Sagt, das stimmt gar nicht. Du warst da für deine Kinder. Du hast deine Kinder versorgt am Morgen. Du hast sie geweckt, du hast sie in die Schule geschickt. Du hast den Haushalt geführt. Du hast deinen Mann alles versorgt, was er braucht. Du hast ihm Mittagessen gekocht. Die Kinder sind gekommen, die wollten reden mit dir. Du warst da die ganze Zeit. Alle Menschen haben dich angesprochen, dort und da. Du warst da, du warst die ganze Zeit da. Ja, aber ich habe nichts gemacht. Was hast du gemacht? Denkst du nach Leistung? Willst du irgendwer was anschauen? Ja, wenn man ein Haus baut, dann hat man die Ziegel sieht, die man gemacht hat am Abend, oder wie viel Ziegel man da aufgeschichtet hat, dann denkt man sich, jetzt hat man was geleistet. Ja? Man sieht es. Manchmal sieht man gar nichts. Aber der Herr gebraucht Dinge für die Ewigkeit in einer ganz andere Weise. Manchmal sind die Dinge, wo wir nichts sehen, äußerst wertvoll gewesen. Wer kann denn das schon wirklich beurteilen? Nur der Herr. Und manchmal sind die Dinge, wo wir viel sehen, vielleicht gar nicht so viel wert gewesen. Also bitte nicht nach diesem menschlichen Leistungsmaßstab herangehen. Es gibt Menschen, die sind depressiv geworden, weil sie sich denken, wir haben zu wenig geleistet. Leistungsmenschen sind sehr gefährdet. Dann lehn dich zurück und denk an die Gnade Gottes, an die Barmherzigkeit. Mit dem schließt der Apostel Paulus diesen ersten Abschnitt, Petrus, Entschuldigung, an diesen ersten Abschnitt, und wir wollen dann morgen ab Vers 11 lesen.